Der Iran-Konflikt als Stellvertreterkrieg zwischen China und den USA, Gold und Silber und die Zukunft unseres Finanzsystems. Darüber spreche ich jetzt mit dem in Dubai lebenden, international erfahrenen Börsen- und Edelmetallexperten Thomas Bachheimer. Schönen guten Tag, Herr Bachheimer.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Lassen sich die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Golfstaaten inzwischen besser abschätzen? Und was ist dran an den Gerüchten wie Zahlungs- oder Bankenausfällen? Sind die Zeiten von Dubai und Co. als sichere Finanzplätze jetzt endgültig dahin?
Ja, auf keinen Fall. Wer so wie ich heute gefahren ist ins Büro, du hast schon wieder die Staus, dass die Stadt lebt. Am Wochenende ist an den Stränden viel los. Also es ist back to normal, würde ich sagen. Aber Dubai ist auf keinen Fall vorbei. Aber die naive Vorstellung, dass Dubai irgendwie ein Geldparkplatz ist mit Klimaanlage außerhalb der Weltgeschichte, ähnlich wie Liechtenstein, das ist vorbei. Dubai ist ins Zentrum der Weltpolitik gerückt und ich muss dazu sagen, leider. Zu den Bankenausfällen muss ich sagen, ich würde unterscheiden zwischen technischen Störungen, Zahlungsverzögerungen und Korrespondenzbank-Nervositäten. Ja, die gibt's wirklich. Die First Bank of Abu Dhabi, die renommierteste Bank hier in den Emiraten, die hat zum Beispiel einen Ausfall gehabt, weil ihre Server waren auf Amazon ausgelagert und der Iran hat die Amazon-Server angegriffen. Und das stimmt. Die meisten Gerüchte, die da in Europa erzählen werden über Dubai, stimmt halt nicht. Also vom systemischen Bankenkollaps in Dubai, da gibt es keine belastbaren Beweise. Und Dubai bleibt oder wird nicht wichtig wegen der Krise, sondern Dubai bleibt wichtig, weil solange Europa Kapital kontrolliert und die Amerikaner sanktionieren wie die Besen und solange Asien die Rohstoffe sichern muss, braucht die Welt einen neutralen Zwischenraum und das ist halt geografisch hier in Dubai perfektes gegeben.
Die Blockade der Straße von Hormuz trifft vor allem asiatische Staaten. Handelt es sich aus Sicht der USA dabei um Kollateralschäden oder ist das sogar Absicht? Und wie wird es in diesen Ländern weitergehen?
Ja, offiziell ist es sicher Kollateralschaden, aber die haben ja genau gewusst, was passiert. Die Amerikaner haben genau gewusst, dass natürlich die Iraner dann Airbases angreifen werden und die sind halt in den Golfstaaten eben breit aufgestellt. Und da muss man auch dazu sagen, diese Golfstaaten sind ja auch ein Dorn im Auge des sozialistischen Westens und deshalb hat man das natürlich auch billigend in Kauf genommen, aber offiziell wird es halt heißen Kollateralschaden. Aber die Antwort wird nicht nur militärisch sein, sondern finanziell. Es wird mehr bilaterale Energieverträge geben, mehr Yuan, Rubel, Rupee-Abrechnungen und mehr Gold als Settlement-Buffer. Also das haben sie damit erzeugt mit dieser Sperrung von Hormuz und es wird ein Backlash sein.
Nach der Straße von Hormuz planen die USA nun auch die Kontrolle über die Straße von Malakka zu übernehmen. Wie wird Ihrer Einschätzung nach China darauf reagieren? Und wie groß ist die Gefahr, dass China militärisch auf die US-Provokation reagiert? Und was wären die Folgen für die Weltwirtschaft?
Ja, die Straße von Malakka ist irgendwie schon ein Albtraum für die Chinesen, ein Albtraum in meeresengen Form. Ein großer Teil der chinesischen Energieimporte laufen dadurch und deshalb sprechen die Chinesen auch offen vom Malakka-Dilemma. Jetzt merkt man aber nichts. Ich war selbst in der Straße von Malakka vor 3 Wochen, zufällig allerdings. Und man merkt dort gar nichts. Es ist sehr, sehr ruhig, weil eben China wahrscheinlich nicht mit einem großen Hollywood-Knall wie der Cowboy denkt und gleich angreifen wird, sondern eher wie der Schachspieler, der nebenbei das Spiel gewinnen wird und dann noch ein Schachbrettel gleich kaufen möchte. China wird mit Umgehungen reagieren, also die Pipelines zu Russland, das ist einmal ganz wichtig, auch nach Zentralasien. Man wird die Myanmar-Korridore verstärken und strategische Reserven extra aufbauen und eigene Versicherer und eigene Handelsstrukturen bauen. Und noch dazu Gold Settlement. China muss gar nicht sofort auf die US-Flotten herausfordern. Es wird die Kosten der amerikanischen Seeherrschaft erhöhen durch Drohnen, durch Satelliten, durch Cyberangriffe, Versicherungschaos und Rohstoffpolitik. Und das wird sehr teuer für den Westen werden.
Könnte eine Ausweitung des Iran-Kriegs das BRICS-Projekt aufhalten oder sogar zu Fall bringen?
Nein, überhaupt nicht. Also Der Irankrieg kann BRICS kurzfristig stressen, aber langfristig wird er eher zusammenschweißen. Das hat man jetzt schon zwischen den Zeilen hier am Golf erfahren dürfen. BRICS ist kein Romantikverein mit Fahnen und Gruppenfotos, wie wir es aus der EU kennen, sondern BRICS ist die Reaktion auf eine Welt, in der der Westen Geld, Handel, Reserven und Zahlungswege politisiert und sanktioniert hat. Ein Krieg im Iran zeigt jedem nicht-westlichen Staat, die Devisenreserven sind nur so lang sicher, wie Washington gut gelaunt ist. Der Handel funktioniert solange du brav bist. Und Öl fährt halt auch nur, solange die US-Marine nicht gerade schlecht geschlafen hat. BRICS braucht keine Einigkeit. Es reicht gemeinsames Misstrauen gegenüber dem Dollar. China, Indien, Russland, Saudi, Iran und Brasilien, damit ich da nicht die Großen vergesse, die haben sie alle nicht gar so gern. Das verstehen wir schon. Da liegt auch die Hoffnung des Westens. Aber noch weniger mögen's, dass ein westlicher Sanktionsbeamter mit orange Haar über ihre Zahlungsfähigkeit entscheidet.
Laut Berichten arbeitet China im Rahmen der Etablierung eines neuen Finanz- und Handelssystems an einem weltweiten Netz von Goldlagern. Wozu genau sollen diese dienen und wie soll der Handel innerhalb der BRICS in Zukunft ablaufen?
Ja, die bauen nicht nur Tresore, die bauen eine neue komplette Handelsinfrastruktur. Die Shanghai Gold Exchange arbeitet bereits an physisch orientierten Strukturen. Es gibt angeblich zertifizierte Lager und ein mehrstufiges Clearing-Modell im chinesischen System. Das ist alles jetzt in den letzten Jahren seit Beginn der Ukraine-Krise und der Einfrieren der russischen Bestände eben entstanden. Aber die Goldlager dienen eben diesen folgenden drei Dingen. Sicherheit für den Handel, physische Alternative zum Dollar-Clearing, das ist ganz, ganz wichtig, und ein Vertrauensanker zwischen den Ländern, die, wie ich vorher erwähnt habe, sie zwar nicht gar so gern haben, aber dem Dollar noch weniger vertrauen. Und der Handel, der Ölhandel würde folgendermaßen nach der Vorstellung der BRICS-Staaten ablaufen. Öl kann man gegen Yuan tauschen, anstatt gegen US-Dollar. Denn Yuan, da hast du dann einen Goldanspruch und das Gold bleibt eben in diesen zertifizierten Lagern in Shanghai, Dubai, Hongkong, Riyadh und später in Afrika. Und deshalb haben wir auch unsere Firma nicht nur in Dubai, sondern auch in Hongkong positioniert. Und diese Lager sind auch irgendwo ein Angriff auf London, werden nämlich die Lager kontrolliert Verfügbarkeit. Und wer Verfügbarkeit kontrolliert die Preisfindung.
Wie weit ist das BRICS-Währungssystem eigentlich schon fortgeschritten? Und wie wird die geplante Dollar-Alternative aussehen? Wird es der goldgedeckte Yuan oder ein rohstoffgedeckter Unit sein?
Also ich zweifle mal daran, dass es so wie eine Dollar- oder Euro-Währung geben wird. Es ist wahrscheinlicher, das wissen wir seit Johannesburg, wo ich ja auch teilgenommen habe an der BRICS-Konferenz, dass es ein Settlement-System wird und keine Alltagswährung. Sie und ich werden diese BRICS-Scheine nie sehen können. Der Unit-Gedanke wird seit einiger Zeit als Gold- bzw. Rohstoffverankerter Abrechnungsmechanismus diskutiert und wahrscheinlich politisch gerade hinter den Linien eben durchgesetzt, aber niemals als Ersatz der nationalen BRICS-Teilnehmerstaaten. Der goldgedeckte Yuan wäre für China zwar attraktiv, aber politisch schwierig, weil Saudi-Arabien, Indien, Brasilien, die wollen ja nicht aus der Dollarabhängigkeit fliehen und sich sofort in eine Yuan-Abhängigkeit hineinbegeben. Deshalb wird es wahrscheinlicher sein, dass man einen Korb aus Gold, Energie, Industriemetallen und nationalen Währungen bilden wird. So stelle ich mir das vor, aber ich glaube, die BRICS-Granten wissen das selber noch nicht zu 100%.
Ein großer Teil des Gold- und Silberhandels findet bereits abseits der Börsen statt. Anstelle von Gold- oder Silberbarren kaufen Firmen wie Tesla, Samsung oder der chinesische Rohstoffkonzern CMOC gleich ganze Minen oder deren Jahresproduktion auf. Was bedeutet das für den Gold- und den Silberpreis bzw. für den Edelmetallhandel als Ganzes?
Oh, da sprechen Sie einen wichtigen Trend an, den ich selbst, obwohl ich Goldbeobachter bin, eigentlich so nicht so gesehen habe, noch vor wenigen Monaten, aber jetzt ist es klar. Wenn Industriefirmen nicht mehr brav an den Börsen warten, sondern direkt sich die Minenproduktionen sichern, dann sagt uns das Vertrauen im Papiermarkt ist verschwunden. Keiner glaubt mehr an diese Preisfindungsmodelle. Samsung hat zum Beispiel ein Off-Taking-Financing mit Silverstorm gemacht und das ist das größte von Ihnen angesprochene Projekt. Und das Ganze wird für alle Metalle sehr explosiv, auch für Silber noch mehr als für Gold. Silber ist nämlich Gold, Geldmetall und Industriemetall zugleich. Solar, Elektronik, Rüstung, Batterien, alle brauchen physisches Silber und keine Excel-Silber-Tabelle aus London. Und wenn immer mehr Jahresproduktionen vorab schon gebunden werden, das ist nämlich die Folge daraus, das ist auch wichtig, dann schrumpft der freie Markt. Das heißt, da wird es dann weniger Angebot für die Börsenteilnehmer geben und das wird die Preise natürlich ins All schießen, sage ich jetzt einmal lapidar.
Europäische Haushalte geraten gerade völlig aus dem Ruder und nun wird sogar wieder einmal laut über den Teilverkauf deutscher Goldreserven nachgedacht. Was denken Sie? Gute Idee oder bereits ein Zeichen von Verzweiflung?
Ja, Zeichen von Verzweiflung ist zu sachte ausgedrückt, sage ich mal. Es ist nichts anderes wie fiskalische Leichenflederei an der eigenen Bilanz. Deutschland hat laut Bundesbank die zweitgrößten Goldreserven der Welt, wenn man jetzt die EU als Gesamtlagerstätte jetzt einmal ausnimmt. Und es gibt Debatten darüber, dass Teile des Goldes wegen Haushaltsdruckes, das muss man sich mal vorstellen, verkauft. Goldreserven sind nicht dafür da, dass man die Politiker ihre Haushaltslöcher stopfen, die sie selbst mit ihren Subventionsexzessen und Kriegsfinanzierungen in der Ukraine auskommen haben. Gold ist die letzte Bilanzposition, die nicht von der Ursula oder von Friedrich oder von der Christine eben aus dem Nichts gedruckt wurde. Es ist das letzte reale Ding. Ein Verkauf wäre noch dazu psychologisch ein Irrsinn, anders kann man es nicht sagen, oder fatal, wenn Deutschland Gold verkauft, während die BRICS das Gold akkumulieren, dann hast die Botschaft, der Westen verkauft sein Fundament und der Osten kauft es ein. Und das ist natürlich ein Katastrophenzeichen.
Schon wenige Wochen nach ansteigender Spritpreise kam es in Europa zu Protesten und sozialen Unruhen. Sind das erste Anzeichen von dem, was auf uns noch zukommt?
Ja, natürlich, Energie ist nicht irgendein Preis, es ist der Inflationstreiber Nummer eins. Wenn der Diesel steigt, steigen Lebensmittel, Transporte, Baukosten, you name it, alle Produkte werden steigen und das damit auch die soziale Wut. Europa ist besonders verwundbar, wie immer. Europa trifft es immer am härtesten, weil es seine billige Energie aus Russland moralisch entsorgt hat, seine Industrie regulatorisch kastriert hat und dann überrascht ist, dass man halt Wohlstand nicht aus diesen wunderbaren SEG-Broschüren kreieren kann. Die kommenden Proteste, die sind insofern interessant, weil sie nicht von linksextremer oder rechtsextremer Seite kommen, sondern sie werden aus der Mitte kommen. Das werden die Handwerker, die Pendler, die Bauern, die Familien sein, die Unternehmer, also alle jene, die den Staat finanzieren, die werden protestieren und das wird ein bisschen ungemütlich werden für die Papiergeldstaaten und deren Apologeten.
Und noch unsere klassische Frage zum Abschluss. Wie geht es mit Gold und Silber weiter?
Ja, wenn man an meinen Ausführungen gelauscht hat, weiß man eh, was jetzt kommt. Also Gold bleibt der große Gewinner der multipolaren Neuordnung. Zentralbanken kaufen das Gold ja nicht, weil es so schön glänzt. Sie kaufen es, weil sie wissen, dass das Dollarsystem politisiert und sanktioniert, verschuldet und militärisch überdehnt ist. Gold ist der elegante Mercedes Fluchtwagen, Silber ist der Geländewagen, der halt ein paar Kratzer hat, aber eine Anhängekupplung und einen Turbobooster. Es hat nämlich einen monetären Rückenwind bekommen, zusätzlich zum industriellen Bedarf. Mein Ausblick, Gold wird Reserveanker sein, auf 6.000 heuer wahrscheinlich noch steigen. Silber wird irgendwann nicht mehr der kleine Bruder von Gold sein, sondern auch eine strategische Reserve. Und Preise unter 100 würden mich heuer am Jahresende eher wundern. Die einen halten halt Papier, die anderen halten Metall. Geschichte war selten so höflich, dass es uns vorher genau gezeigt hat, was jetzt kommen wird. Wer das jetzt nicht verstanden hat und nur auf Papier gesetzt, der ist selber schuld, auf 1TV und auch ich haben lang genug gewarnt.
Herr Bachheimer, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung.